zu wissen, so okay, das Leben ist endlich. Und viele denken auch, dass das der Tod das Gegenteil vom Leben ist, was ja auch einfach nicht stimmt, sondern der Tod ist das Gegenteil von der Geburt. Und was dazwischen ist, sollten wir irgendwie gut genießen. Und wir sind eingestiegen mit, das Leben ist auch oft genug scheiße, ist es auch. Und gleichzeitig möchte ich doch, wenn ich da irgendwie liege, zu wissen, so, es war auch sehr oft einfach schön.
Fenster oder Gang? Der Podcast von und mit Benny Bauerdick. Überall da, wo ihr Podcast hört und Geschichten lauscht.
Hallo ihr Lieben, mein heutiger Gast ist freier Journalist und Medienpsychologe. By the way, ein Kollege von mir vom WDR. Heute geht's aber nicht um das Jobleben, sondern es geht um den Tod. Ich muss nix außer sterben, heißt sein Artikel auf seinem Blog großstadtgeflüster.com, in dem geht es um den Tod seines Vaters vor 3 Jahren. Der Tod und der Verlust seines Vaters ist aber nicht der einzige oder erste, den sein Leben geprägt hat. Vor 7 Jahren ist bereits seine beste Freundin plötzlich verstorben. Wie der Tod den Blick aufs Leben verändert und wie die Gesellschaft von uns erwartet zu trauern, darüber spreche ich heute mit Andreas Klein. Hallo.
Hallo.
Ich freue mich. Schön, dass du da bist.
Schon eine sehr traurige Anmoderation. Aber ich hoffe, dass wir das Thema trotzdem noch mit ein wenig Leichtigkeit über die Bühne, den Podcast bringen.
Fandest du das sehr traurig?
Nee, aber es ist ja also, wenn man das jetzt so sagt, so Papa verloren, beste Freundin verloren, gesellschaftlicher Zwang, dann ist das ja schon, also man könnte es traurig auslegen.
Mhm. Es ist auch, glaube ich, traurig. Die Realität ist halt, glaube ich, auch einfach oft traurig. Das Leben ist oft auch einfach scheiße. Aber du hast schon recht. Also uns liegt ja beiden etwas daran, das Thema Tod und Trauer so ein bisschen zu enttabuisieren und auch ein bisschen zu entstauben. Aber ich glaube, das werden wir im Laufe dieser Folge vielleicht noch hinkriegen. Bevor wir aber so richtig einsteigen in das Thema, lass uns starten in diesem Podcast wie immer zuerst mit der Frage Fenster oder Gang. Wo sitzt du eher?
Und wahrscheinlich ist es immer so, ist immer eine schwere Entscheidung, aber ich bin Fenstermensch, weil ich weniger oft aufstehe als die Leute am Gang. Dann sitze ich meistens im Gang, kann ich mal aufstehen. Ich gehe immer am Anfang auf Toilette und am Ende auf Toilette. Mhm. Deswegen am Fenster. Und wenn ich da nicht gerade lese oder arbeite, dann schaue ich sehr gerne raus. Fenster.
Also das heißt, man könnte festhalten, du hast eine sehr starke Blase.
Ja.
Und du schaust verträumt gerne aus dem Fenster, oder?
Ja, also ich bin jetzt nicht so.
Bist du so Tagträumer?
Ja, also ich finde Fantasie ist ja, ich liebe Fantasie. Und ich kann mich sonst wohin träumen. Und starke Blase, ja, habe ich mir antrainiert, also weil ich einfach wirklich sehr viel trinke. Also ich starte schon mit 1 Liter Wasser in den Tag und deswegen habe ich das gut antrainiert, nicht immer auf Toilette zu gehen. Live-Sendung, kennst du auch, da kann man nicht immer sofort auf Toilette gehen. Übrigens ist das nicht so gesund, also für alle Leute, die uns jetzt zuhören, man darf nicht zu lange ausharren, weil das nicht gesund für die Blase ist. Und Tagträumen und rausschauen mache ich auch sehr gerne. Gleichzeitig bin ich aber, wenn ich zum Beispiel fliege oder ich fahre sehr viel Zug, dann lese ich überwiegend oder arbeite, dann gucke ich mal raus, finde ich mega schön, aber ich bin nicht so jemand, der 5 Stunden lang rausschaut. Ich bin letztes Wochenende Zug gefahren, da saß in der Tat jemand ohne Kopfhörer, ohne Handy und hat von Berlin bis Köln nur aus dem Fenster geschaut. Und ich dachte so, wow.
Krass.
Das ist nochmal, also war auch älter, war eine andere Generation, ich würde sagen so in den 50ern, aber ich war echt verblüfft.
Es kann ja auch was Meditatives haben, ne? Also man kann sich da ja auch irgendwie vielleicht ein bisschen reindenken und vielleicht, das heißt ja nicht, dass man nicht etwas tut. Man kann ja auch manchmal sehr viel in seinem Kopf haben oder in seinen Gedanken und sehr viel nachdenken.
Das stimmt. 4 Stunden 4 von Berlin im Sprint nach Köln. Ja, also ja, ja. Jeder findet seinen Ort und seine Zeit, das stimmt.
Sag mal, erinnerst du dich noch an den Moment, an die Zeit, an den Ort und an die Zeit, wo du erfahren hast, dass dein Papa stirbt oder dass es ihm schlecht geht?
Ja, wie, als wäre, sagt man jetzt so, als wäre es gestern gewesen. Mhm. Weiß ich noch ganz genau, weil es war ein Sonntag, ich kam gerade vom Sport und wir hatten 11.15 Uhr und ich wollte mir gerade einen Eiweißshake mixen, hatte Besuch und dann ging mein Telefon und meine Schwägerin war dran und klingt ein wenig spirituell, aber ich wusste in dem Moment, es ist hundertprozentig was passiert. Und ich bin dann dran gegangen und dann war schon so leichtes Geschrei und Andreas. Und dann konnte ich auch gar nicht mehr genau sprechen und dann meinte ich, ich bin in 50 Minuten in der Eifel und habe dann schon, während ich mit ihr noch gesprochen habe, ist das alles gut, ich bin gleich da und kurz durchatmen, was ist los? Habe ich schon meine Jacke geschnappt, meinen Rucksack, da so ein paar Sachen reingeworfen? Ich hab's schon gewusst. Also irgendwie so, ich habe mit Freunden geschrieben, während ich im Auto saß und mein Bekannter dann mit 200 über die Autobahn geprescht ist. Schon geschrieben ist so, der ist auf jeden Fall tot. Und dann meinten sie so, nee, ist vielleicht gar nichts so Schlimmes passiert und warte mal ab. Was man ja so aus standardmäßig antwortet.
Aus lauter Überforderung oder so, ne? Oder um die Menschen zu beruhigen.
Total. Und, ja, klar. Also es gibt ja auch in solchen Situationen einfach nicht das Richtige, was man sagen oder schreiben kann. Und vor allen Dingen über WhatsApp und so. Also das ist alles mega nett. Und genau, ich bin dann angekommen und da stand schon Krankenwagen mit Sirene und so vom, also Sirene ihr Blaulicht irgendwie so vom Zuhause. Und wir haben so eine kleine Einfahrt hoch bis zur Tür und dann saß dann auch schon mein Bruder, war ganz schlimm am Heulen und meine Schwägerin. Und als ich dann reingekommen bin, lag meine Mutter so halb heulend zusammengebrochen auf dem Tisch. Und meine andere Schwägerin war auch nur am Heulen und die Notärzte waren da und haben halt dann den Raum abgesperrt, weil, das war auch neu für mich, die Kripo kommen muss und kontrolliert zusammen mit dem Arzt,
das ob wirklich ein natürlicher Tod ist.
Ob das wirklich ein natürlicher Tod ist, mhm. Genau. Und ja, und dann habe ich so nach und nach alles erfahren und genau, und dann kam irgendwann der Hausarzt.
Aber sag mal, also denn, wenn ich das richtig verstanden habe, ist dein Vater ja quasi auf dem Sofa eingeschlafen und eben gestorben, nicht wieder wach geworden. Und wenn so all das passiert, da steht der Krankenwagen, alle sind irgendwie emotional und dann kommt auch noch die Kripo. Realisiert man das in dem Moment oder funktioniert man dann einfach nur? Weil es ist krass, dass du dich ja an so viele Details irgendwie auch doch noch erinnern kannst.
Du hast es eben gesagt, meine beste Freundin ist ja vor 7 Jahren gestorben. Ich bin beim Thema Tod, das wurde mir vor 7 Jahren bereits gesagt, sehr abgestumpft. Ich trauere. Jeden Tag passiert irgendwas, wo ich denke, so, ach krass, irgendwie denk an die Verstorbenen in meinem Leben. Aber auf der anderen Seite ist das für mich, das gehört zum Leben dazu und ich funktioniere sehr gut in Krisensituationen, aber habe das dann schon realisiert. Also mir war schon klar, also ich habe den Leichnam dann auch gesehen, der lag im Wohnzimmer, du hast eben gesagt, der ist nicht mehr wach geworden, also die haben noch versucht, ihn wiederzubeleben und habe dann irgendwie dann so erfahren, dass die halt noch versucht haben, den wiederzubeleben und dass dann auch mein Bruder damit eingesprungen ist und das war ursprünglich der Anruf. Also meine Schwägerin wollte, dass ich mit der Patientenverfügung, die ich habe, in die Eifel komme, obwohl die natürlich in der Eifel liegt, in meinem Kinderzimmer, im Schreibtisch, gut verwahrt, weil sie halt da ist, wo meine Eltern leben. Und weil es ging nämlich genau darum, dass mein Vater sich immer gewünscht hat, nicht wiederbelebt zu werden. Und das hatten die aber alle nicht mal, also klar, meine Family ist anders drauf und die haben das irgendwie mitbekommen, die hatten das einfach nicht auf dem Schirm, dass die ganzen Patientenverfügungen in der Eifel sind. Also die hätten einfach nur die Schublade aufmachen müssen.
Man vergisst es, glaube ich, in solchen Situationen auch manchmal.
Ne? Total. Ich habe es total realisiert und ich habe gleichzeitig aber auch gut funktioniert, weil bei niemand aus meiner Familie war das möglich. Genau, ich muss den Hausarzt versuchen zu erreichen, weil es ist einfacher, dass der Hausarzt den natürlichen Tod feststellt, weil der den Patient, in dem Fall mein Papa, kennt. Und genau, bis dann die Kripo da war, die Gespräche führen und so. Ja, und das war...
Aber sag mal, wenn einem quasi so ein bisschen ja auch aus zwei Gründen so eine Aufgabe auferlegt wird zu funktionieren, also A, weil du sagst, ich funktioniere gut in Krisensituationen und B, der Rest meiner Familie irgendwie nicht, die waren einfach sehr emotional und sehr erschüttert in dem Moment, aber gibt es nicht trotzdem dann irgendwann eine Situation oder einen Moment, wo das dann doch so, wo man so selber auch irgendwann zusammenbricht, wo man das Gefühl hat von, jetzt kann ich nicht mehr funktionieren, jetzt kann ich nicht mehr für alle da sein, also manchmal passiert das ja auch erst Tage später oder Wochen später.
Mhm. Dann muss ich jeden Tag damit noch rechnen. Also ich habe ein paar Tage später haben wir irgendwann so eine kleine Abschiedsfeier gemacht im Kreise seiner Freundinnen und Familie und so. Und da war natürlich, dass meine Mutter sagt, du sagst ja was, ne? Und dann habe ich schon so gemerkt, dass mir die Stimme so ein bisschen wegbricht. So, aber bin sonst, auch wenn ich jetzt unsympathisch rüberkomme, aber es war wirklich, also ich habe natürlich getrauert und ich war irgendwie traurig. Aber ich habe auch dann noch aus der Eifel in meinem Job gearbeitet, habe Homeoffice gemacht, habe dann immer 1-2 Tage irgendwie zwischendurch mehr frei geholt. Und aber ich bin nicht zusammengebrochen. Ich habe das ganz gut bis dato weggesteckt.
Mhm. Also, also zusammenbrechen bedeutet ja auch nicht, dass man irgendwie direkt so, also tatsächlich physisch zusammenbrechen muss, aber manchmal wird einem dann ja selber diese Last, die einem auferlegt wird, irgendwie auch noch für alle anderen da zu sein, ja irgendwie auch ein bisschen, manchmal irgendwann auch einfach zu viel, ne? Mhm. Lass uns doch nochmal auf diese Woche gucken, weil es war ja auch eine spezielle Zeit. Das liegt ja 3 Jahre zurück und wir alle wissen, was vor 3 Jahren war oder was vor 3 Jahren war. Wir waren halt mitten in dieser Corona-Pandemie. Hatte das krasse Auswirkungen eben auch auf die Abschiedsfeier? Musstet ihr da besondere Dinge bedenken? Ist das das, was dich so Kraft gekostet hat in dieser Woche?
Nee, Kraft hat mich der gesellschaftliche Druck gekostet. Da kommen wir dann gleich nochmal drauf. Mhm. Es gab eine Situation, dass es war eine große Frage, müssen wir eine Messe abhalten? Und mein Papa ist sehr, sehr bekannt in der Eifel, weil der für ein Bauunternehmen gearbeitet hat, für meinen Großvater, der alle Kirchen restauriert hat und ganz viele Häuser gebaut hat in der Eifel und alle kennen ihn. Und das heißt, er war auch auf jeder Beerdigung und hatte irgendwie so 50 Kärtchen, die er gesammelt hat von den ganzen Beerdigungen, auf denen er war und so. Also es war klar, wenn wir was machen, wird es groß. Und gleichzeitig war meine Familie mit meiner Generation schon nicht mehr klassisch gläubig. Also Kirche war bei uns kein großes Thema, ab und zu mal, aber sonst nicht. Ich meinte auch so, das finde ich jetzt auch komisch. Also wenn du das brauchst, auch meine Mama, dann machen wir das. Wir müssen es nicht machen, weil auch wenn Papa auf 50, 70, 100 Beerdigungen war, heißt das nicht, dass wir eine ausrichten müssen, nur damit die anderen Leute zurückkommen können. Und dann war ganz klar, okay, wir machen eine Totenwache. Das ist das Event, was vor einer Beerdigung abends läuft. Mhm. Da wird es eine halbe Stunde. Es ist gar kein Pastor da, der eine Messe hält, sondern die Küsterin ist dann oft da. Und die kenne ich auch, ist eine alte Freundin von mir. Und dann meinte ich, okay, wenn dir das irgendwie wichtig ist, du willst irgendwie in die Kirche gehen, dann lass mich doch eine Totenwache aus oder mich organisieren. Dann rufe ich Christa an, die Küsterin, und kläre das mit der alles. Genau, das haben wir dann auch gemacht, den Donnerstagabend, und dann haben wir auch eine Anzeige geschaltet, die ich natürlich dann auch designen musste. Dann war die große Frage, was müssen wir da reinschreiben? Und
Gar nichts. Genau. Gar nichts muss man, sondern man macht das, was sich für einen gut anfühlt.
Genau, aber ich kann dir sagen, dass das Gefühl des Müssens in der Eifel sehr groß ist. Deswegen heißt der Artikel ja auch, ich muss nichts außer sterben, weil es das Top-Thema in der Woche war. Und das Blöde war halt nur, was die Corona-Pandemie dann damals ausgelöst hat, dass die Totenwache eigentlich nicht hätte stattfinden dürfen. Mhm. Wegen, es dürfte eh nicht gesungen werden, alle mussten Masken tragen und die Kirche war eh geschlossen. Aber wir hatten schon eine Anzeige geschaltet, und als dann die Gemeinde mittwochs anrief und meinte, ja, wir haben erfahren, sie wollen morgen, das war ein Donnerstag, die Totenwache abhalten, das geht nicht, das ist nicht erlaubt. Meinte ich halt, blöd, wir müssen es aber machen, weil die Anzeige heute online, also nicht nur online, sondern eben auch im gedruckten Wochenspiegel, der bei uns ja jeder Haushalt bekommt.
Wir reden hier immer noch von der Eifel.
Genau, also es geht halt nicht, weil die Einladungen sind jetzt quasi raus, und dann haben wir halt Kontaktformulare ausfüllen müssen, jeder zweite Platz musste frei bleiben. Und dann haben wir nachher auch Stühle vor die Kirche stellen müssen, weil es einfach so voll war, dass dann Leute auch vor der Kirche standen. Und genau, ich musste eh nicht mit rein. Und ich denke so, ja, ist halt, ich bin nicht gläubig, deswegen ist das für die Leute, die gläubig sind, die sollen das haben. Jeder Mensch trauert anders. Und wenn Glauben dazugehört und Religion, dann finde ich das total in Ordnung, wenn es einem etwas gibt. Genau, das war die einzige Sache. Der Rest war es war Hochsommer, es war Juni. Wie hieß die Zahl nochmal?
Oh, krass, ja. Ich habe es auch verdrängt und aus meinem Kopf gelöscht,
Inzidenz.
Die Inzidenz,
genau, ja. War unter 35, damals war ja dann immer so nur so 8 oder 9 oder alles hatte ja wieder das normale Leben irgendwie so grob, außer dass man halt irgendwie Maske trug. Und das war eh fein, deswegen haben wir dann auch tolles Wetter im Gegensatz zu diesem Sommer. Dann haben wir halt diese Gartenparty gemacht an dem Freitag, deswegen war das eh alles unter freiem Himmel. Mhm. Und sonst hat in der Zeit echt keiner an die Pandemie gedacht. Glücklicherweise, weil es auch Sommer war. Also das war.
Aber sag mal, wenn du Gartenparty sagst, ne? Also das Synonym dafür wäre Abschiedsfeier, Lebensfest, Beerdigung, name it, whatever. Gartenparty oder Grillfest, wie ist denn das angekommen bei Menschen in der Eifel? Ist das nicht auch so, dass dann Menschen sagen, das ist aber hier pietätlos, so macht man das hier nicht?
Ja, glücklicherweise das in der Tat nicht.
Okay.
Weil ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ob du jemals Gilmore Girls geguckt hast, die leben ja in Stars Hollow, und mein Dorf in der Eifel ist eigentlich wie Stars Hollow. Die finden die absurdesten Dinge, um Partys darum zu streuen. Mhm. Also Eiersammelpartys. Man sammelt dann Eier, da gibt es eine Party zu und. Und das ist auch eben so, also mein Papa war eh total beliebt und kannte alle Menschen. Und dann war es eh ganz klar, das kann man gut machen. Der Kleins Udo, der hat das auch so gewollt. Das war kein Problem. Also zu sagen, so okay, wir machen, es gibt Grillfleisch, weil das irgendwie gerade, holen wir uns irgendwie alles und dann gibt es kaltes Bier und dann wird es irgendwie so das Leben gefeiert, weil das ist irgendwie so, so habe ich, war auf sehr vielen Beerdigungen in meinem Leben, aber das hat mir die meiste Kraft immer gegeben bei den Beerdigungen, wo ich war und wo das ging, also wo auch die Angehörigen sagten, das ist in Ordnung oder so, dass da so ein bisschen auch das Feiern des Lebens, wie die verstorbene Person es irgendwie hatte, das irgendwie so zu gedenken irgendwie. Und ich war auf vielen Beerdigungen, auf denen es Streuselkuchen und lapprige Schinkenbrötchen und schwarzen Tee. Und wenn man dann schon ein stilles Wasser hat, wird man komisch angeschaut. Mhm. Dann, auch das ist legitim, das muss jeder für sich, die Angehörigen müssen irgendwie wissen, wie sie gerne trauern würden. Und gleichzeitig war ich auch schon auf ein paar, also auch auf die Beerdigung meiner besten Freundin damals, das war ja ein Fest. Mhm. Und deswegen war die Gartenparty für meinen Papa auch anerkannt. Also da waren auch die NachbarInnen und haben nichts gesagt.
Warum auch nicht? Also du sagst schon richtig, dass jeder, glaube ich, so Abschied nehmen muss, wie es sich für ihn oder sie richtig anfühlt und vielleicht auch eben, wie es der Verstorbene oder die Verstorbene gewollt hätte. Und gleichzeitig, ich glaube, das ist so dieses Leichenschmaus-Ding, kommt noch so aus so einer Zeit von, es gibt jetzt wirklich nur trockenen Streuselkuchen und so ist es ja, damit es nicht zu schön ist. Das habe ich manchmal so dieses Gefühl von, uns darf es jetzt hier nicht gut gehen. Also es gibt was zu essen und irgendwas mit Zucker, damit irgendwie alle mal so ein bisschen zu Kräften kommen. Und es darf auch ein Bier geben. Also bei uns im Sauerland natürlich sowieso auch. Aber ich weiß auch nicht. Es ist ja so absurd, weil ehrlicherweise, ich weiß nicht, wie das bei euch in der Eifel ist, aber bei den Beerdigungen, die ich kenne, es gab, glaube ich, kein Fest im Laufe des Jahres, wo die Menschen besoffener am Ende rausgegangen sind als bei jedem anderen Fest irgendwie, dann wird doch immer viel Alkohol getrunken, um sich zu betäuben irgendwie, ne?
Ja, du sagst, Alkohol betäubt ja auch ja, und das ja. Bei uns in der Eifel auch so, dass immer ein Kasten Bier kalt. Auch da bin ich wieder der Meinung, jeder muss trauern, solange das im gewissen Rahmen läuft. Also wenn der 5. Tag in Folge sturztrunken ist, nicht manchmal so, ja, muss man ein bisschen drauf aufpassen. Alkohol betäubt, aber konserviert ja auch, das wissen wir ja auch. Und wenn es dann zu viel Alkohol ist, dann schlägt es auch in die falsche Richtung gegenüber. Aber ja, es wurde sehr viel getrunken. Also ja.
Was war es denn noch, was dich so krass Kraft gekostet hat oder was für dich so anstrengend war in dieser Woche vom Tod bis zum Grillfest?
Mhm. Du hast eben angesprochen, dass uns darf es nicht gut gehen. Mhm. Das war auch, glaube ich, das größte Leitmotiv meiner Mutter. Das ist ja auch das Leitmotiv meines Artikels. Die irgendwie total Lust hatte, ich meine das bildlich, aber auf Schokolade. Ihre Lieblingsschokolade, die es in Bad Münstereifel gibt und von uns nicht so weit weg. Und dann war die große Diskussion, darf man da hinfahren? Also darf ich als trauernde Frau oder auch mit meinen trauernden Kindern wie 3 Tage nach dem Tod nach Bad Münstereifel fahren und Schokolade kaufen und essen? Und ganz oft der Satz, der bei meiner Familie gefallen ist, die ganze Zeit mit, ich muss. Wir müssen die Anzeige schalten. Wir müssen am 2. Tag die NachbarInnen empfangen. Ich habe so vieles über das Dorfleben nochmal erfahren, sodass erst am 2. Tag die NachbarInnen kommen dürfen oder auch überhaupt kommen. Und wir müssen uns um alles kümmern. Und dann gab es noch sehr große Probleme. Also auch als Tipp für deine ZuhörerInnen, wenn es um Trauer und um Testamente und um Festhalten, wie der Tod ablaufen soll, also was nach dem Tod passieren sollte. Es war ganz klar, dass bei uns niemand ein Grab pflegen möchte und mein Papa das auch nie wollte. Und immer klar war, okay, wird verbrannt. Und es gibt eben diese Patientenverfügung, in der auch nochmal, also festgehalten, wer von meinen Brüdern, ich bin der jüngste von 3 Söhnen, die Entscheidung hat, was mit den Geräten passiert, wenn angeschlossen ist und so. Und unter anderem gibt es den Passus da drin, dass die überlebende Person, also von meinen Eltern, wenn eine Person stirbt, über Art und Umfang der Bestattung entscheiden darf. Und für uns war ganz klar,
deine Mutter,
meine ne? Mutter, verheiratet seit 41 Jahren, darf darüber entscheiden, dass mein Papa verbrannt wird und verstreut wird bei uns im Dorf. Gibt es jetzt auch eine Streuwiese auf dem Friedhof. Und das haben wir dann auch alles geklärt. Und dann ploppt es aber einen Tag später auf, das geht auf gar keinen Fall, dass die Gemeinde sich quergestellt. weil in dem Passus nicht drin stand, verbrannt werden. Und das Gesetz würde vorschreiben, das geht nur, wenn das da drin steht. Und in der Eifel kochen schnell die Gefühle hoch. Und dann war ganz klar, dass meine Familie meinte, oh, da gehen wir vor, ich gehe jetzt sofort ins Rathaus und dann haue ich da mal auf den Tisch. Dann meinte ich auch so, nee Leute, macht ihr mal irgendwas anderes, kümmert euch, keine Ahnung, um den Garten. Ich spreche mit der Gemeinde, das wird schon, ich kläre darüber auf. Und ja, mit der Gemeinde telefoniert und meinte so, nee, machen wir nicht, steht da nicht drin. Dann meinte ich, gut, dann müssen wir halt unseren Anwalt einschalten, der das Dings aufgesetzt hat. Und wie Gott will, in dem gutes Sprichwort, was in diesem Zusammenhang vielleicht ganz gut passt, war der Anwalt im Urlaub und meinte so, das Sekretariat, nee, der kommt heute Abend, wenn überhaupt, wieder. Und dann meinte ich so, Gott. Habe ich dann nochmal mit dem Bestatter gesprochen und haben wir eine andere Lösung gefunden. Gleichzeitig hat dann abends der Anwalt zurückgerufen und meinte dann auch nochmal so, nee, das reicht auf jeden Fall, ich gehe dagegen vor. Und dann meinte ich auch so, nee, müssen Sie jetzt nicht, alles gut, wir haben es jetzt anders geklärt. Aber er ist das trotzdem zum Anlass genommen, das nochmal zu hinterfragen und sagte auch, es heißt, wenn da steht, der Angehörige darf über Art und Umfang der Bestattung entscheiden, dann ist da definitiv drin, dass die Person entscheiden darf, ob die verbrannt wird, ob die eine Seebestattung bekommt oder ob die einen Sarg bekommt und für 25 Jahre ein Grab kauft. Genau, das hat mich Kraft gekostet. Wir mussten, ich mag dieses Wort.
Ja, du benutzt es sehr häufig. Ja.
Genau, weil ich es auch sehr oft gehört habe in dieser Woche. Dann auf einmal noch den Garten schön machen und den Hof schrubben. Wir mussten halt diese Anzeige schalten, wir mussten diese Totenwache machen. Ja, ich war sehr genervt.
Ja, das klingt nach einer krassen Woche. Das klingt nach einem, also weil euch da ja auch irgendwie so viele Steine in den Weg gelegt worden sind, eben auch von der Gemeinde. Also, dass man sich dann irgendwie denkt, wir wollen doch jetzt hier einfach nur trauern. Und wir wollen doch, also dann noch quasi zu streiten und auch noch mit einem Anwalt drohen zu müssen und so. Ne, das ist ja völlig surreal. Man denkt, also man ist traurig, weil man hat seinen Vater verloren oder eben seinen Ehemann. Und dann muss man sich darüber streiten, ob man den jetzt verbrennt. Rennen darf oder nicht. Das geht überhaupt nicht in meinen Schädel, das geht überhaupt nicht in meinen Kopf rein. Und alles on top halt natürlich noch, ne? Und dieser gesellschaftliche Druck, den ja quasi deine Mutter, so klingt zumindest, aufgesogen hat und auf dich übertragen hat.
Total. Also das ist, glaube ich, dann eben auch so ein, wir haben eben über Dorfleben und so gesprochen. Ich kann auch verstehen, dass das gewachsen ist. Und es ist auch schön, dass die NachbarInnen kommen und dann irgendwie auch einen Kuchen und so mitbringen. Das hat ja auch Vorteile. Also ich habe ja auch das Ganze gar nicht so verteufelt, nur das Landleben. Also ich war dann irgendwie auch nächsten Tag beim Bäcker und dann wurde ich dann vielleicht von einer Person der Schlange erkannt und die kam dann auch auf mich zu und meinte, ja, es tut mir leid und so. Das ist ja auch schön, da nicht irgendwie allein gelassen zu werden mit. Und auf der anderen Seite, das hat ja irgendwie alles immer so zwei Seiten, dachte ich mir auch so, dann ist es eigentlich auch total in Ordnung, wenn man halt eben keine Beerdigung macht oder halt eben keinen Streuselkuchen anbietet und dünnen schwarzen Kaffee oder so. Also das ist, ja.
Ey, ich kenne das ja, also ne, ich glaube, da ist am Ende egal, ob Eifel oder Sauerland. Bei mir war es tatsächlich auch so, dass es, ich glaube, eine Woche vor der Beerdigung gab es irgendwie auch nochmal so eine, gibt es irgend so eine Messe? Ich weiß es gar nicht mehr genau, aber ich weiß noch tatsächlich, dass, also es sind halt 2,5 Stunden Autofahrt von hier aus Köln zu meiner Familie in Sauerland. Und ich weiß noch, dass mein Cousin mir ein schlechtes Gewissen eingeredet hat, dass ich gesagt habe, ich schaffe es jetzt nicht auch noch wieder für diese Messe zu kommen. Also es war nicht die Beerdigungsfeier, sondern es war so ein Gedenkgottesdienst eine Woche vorher. Und ich habe gesagt, ich pack das nicht. Ich bin gerade ständig pendel ich hin und her zwischen Köln und Sauerland. Und dann hat er mir tatsächlich so ein schlechtes Gewissen eingeredet, dass ich es dann doch gemacht habe. Und es hat mir nicht gut getan, weil ich habe da gesessen, ich bin aus der Kirche ausgetreten, mir bringt es auch nichts, in diesem Gebäude zu sitzen, mit anderen Leuten und mit Orgelmusik irgendwelche Lieder zu singen. Das bedrückt mich eher und belastet mich. Und dann war es ja tatsächlich auch so am Tag der Beerdigung am Grab, dass ich dann irgendwie dachte, okay, jetzt ist hier endlich die Rede vorbei, ich darf dahin, darf die Erde da reinwerfen. Und dann wurde ich ja tatsächlich, die habe ich schon erzählt, wieder zurückgezogen, weil dann erst der Schützenverein die Fahnen über dem Grab schwenken musste. Ich benutze jetzt auch das Wort musste. Und ich habe das in dem Moment nicht realisiert, aber ich habe danach so einen Hass entwickelt und so einen Gräuel, also Hass ist vielleicht echt ein starkes Wort, aber so einen Gräuel gegenüber diesen Konventionen und diesen gesellschaftlichen Dingen, die man auf dem Dorf so macht und machen muss. Das hat mich irgendwie so wütend gemacht, dass ich irgendwie dachte, hä, ich will doch nur trauern so und ich habe keinen Bock, dass hier irgendjemand Fahnen schwenkt. Also fair enough, mein Vater hätte sich vielleicht auch gefreut darüber, ne? Aber Das ist irgendwie so, das Ausmaß von gesellschaftlichem Druck in Bezug auf Trauer und Beerdigung ist auf dem Dorf echt krass.
Und ich glaube aber auch, also das ist ja, dass das auch Halt geben kann, wenn es einen Ablauf gibt, zu sagen so, okay, ich weiß, nach der Rede werden auf jeden Fall noch die Fahnen geschwungen, dann steht das, der Programmpunkt steht schon mal, darum muss ich mich nicht kümmern, weil das der Karl-Heinz macht, der Vorsitzende des Schützenvereins, oder ich weiß, ich muss am zweiten Tag keinen Kuchen kaufen, weil dann kommt nämlich Tante Anna von zwei Häuser weiter und bringt den Kuchen mit, und am Tag Zucker zu bekommen und irgendwie den Kreislauf hochzuhalten. Das kann ja auch unterstützen. Ich glaube halt einfach nur, dass man so reflektiert sein sollte, den Leuten das zu lassen, was sie brauchen. Also als ich dann gesagt habe, das mache ich nicht, war halt der große Eklat. Und ich denke so, es ist fein, dass du in die Kirche gehst. Das muss ich nicht machen. So, es ist, auch das ist alles fein. Wenn du das brauchst, mach das gerne. Nur sei dann auch, und das hat dir vielleicht auch deinem Cousin gut zu Gesicht gestanden, so, dass du sagst, okay, wenn Benny jetzt nicht zu dieser Messe kann und möchte, aus welchen Gründen auch immer, vollkommen egal, dann ist das fein. Aber ja, dann ist sofort so, Gott, der Sohn ist nicht da, das ist doch in der ersten Reihe, wo ist der eigentlich? Und
wird sich das Maul zerrissen.
Ja, das wird ganz krass. Oder vielleicht wird auch nur gedacht, es wird sich das Maul zerrissen. Aber allein das ist so, bitte reflektiert das Verhalten und lasst Trauernden das, was sie irgendwie brauchen. Und ja.
Es ist gut und wichtig, dass du das gerade auch nochmal sagst, ne? Weil das ist mir auch wichtig, dass es kein Bashing in Bezug auf gesellschaftliche Konventionen auf dem Dorf oder wie man trauert oder Trauerfeiern abgehalten werden, Beerdigungsfeiern oder so. Fair enough, wenn das jeder so macht, wie es für ihn oder sie auch gut ist. Aber das stimmt schon. Es geht einfach darum, so reflektiert zu sein, allen anderen dann wiederum auch das Recht zu lassen, es halt eben auch anders zu machen oder nicht so zu brauchen.
Oder halt auch das eigene Verhalten zu sagen, okay, es gehört dazu, die Fahnen zu schwenken, das mag sein. Kann ich vielleicht vorher mal fragen, möchtet ihr vielleicht vorher Abschied nehmen? Und es ist total in Ordnung, wenn Benny zuerst zum Grab geht, die Erde drauf schmeißt, um schnell wegzukommen, oder sich dann eine Viertelstunde hinstellt und trauert, und dann kommt erst das Verhalten von, dass Karl-Heinz sagt, so, wir schwenken jetzt alle Fahnen. Der hat das Recht dazu, dein Papa hat bestimmt auch ganz oft Fahnen geschwungen, während jemand anderes aus dem Verein gestorben ist. Aber da muss man auch irgendwie so überlegen, okay, das gehört dazu, aber es gibt ja in der, ich nenne es jetzt mal ganz perfide, Hackordnung, in der Trauerordnung, Leute, die stehen erstmal da drüber, nämlich das sind die engen Angehörigen, und dann habe ich erst das Recht zu trauern. Und ich habe das Recht zu trauern, also auch als Vereinsmitglied, auch als Bäckerei-Fachverkäuferin, die morgens noch die Stulle verkauft hat. Vollkommen, das wollen wir niemandem absprechen, das Trauerrecht. Aber dann vielleicht zu überlegen, okay, wer hat vielleicht gerade ein Mühe mehr Recht zu trauern? Das sind vielleicht die engsten Angehörigen, bevor ich irgendwas mache.
War das eigentlich bei deiner besten Freundin anders? Ist da anders Abschied genommen worden als bei deinem Papa?
Ja, vielleicht war ich da auch einfach deswegen so gefeit, weil es war ein Jahr lang grauenvoll viel. Meine Freundin hat einen Thai, also einen Papa, der Buddhist ist, eine Mama, die evangelisch ist, also kommt aus Indonesien und nicht aus dem muslimischen Teil, sondern evangelischen Teil. Aber die haben aus jeder Weltreligion alle Feste mitgenommen. Also muss man auch dazu sagen, die war Mitte 20, als sie gestorben ist, also nochmal ein ganz anderes Alter. Aber da war es anders, weil ganz viel gemacht wurde. Die ist auch, lag auf der Intensivstation und war hirntot, und dann wurde sich 2 Tage lang verabschiedet. Also Pia war eine bunte Hündin, also jeder kannte sie, und wenn sie über die Kölner Ringe gelaufen ist, hat sie auch quasi alle 2 Sekunden anhalten müssen und hat Hallo sagen müssen. Und sie lag am Gerät Montag, Dienstag, und dann sind alle Leute da reingekommen. Es war wirklich, wir waren Empfangskomitee, also ich glaube, jeden Tag waren so 100 Leute da. Und wow. Dank an die Uniklinik Köln und die Intensivstation, die haben das mitmachen lassen, da war echt viel los. Es gab alles, was gemacht wurde. Und genau, aber die Trauerfeier war dann auf dem Melatenfriedhof hier in Köln, und wir haben schon mit vielen Leuten gerechnet, es waren 400 Leute da. 400, ja. Also es war, wir hatten schon, ja, es gab, gibt wohl, ich muss das alles glauben, im Indonesischen eine Tradition, dass man eine bestimmte Farbe trägt, also schwarz-weiß, Trauernfarben irgendwie, aber dann gibt es wohl pro Monat oder pro Woche, ich habe es nicht ganz verstanden, die Tradition, dass man eine bestimmte Farbe trägt, das war in dem Fall gelb, also irgendjemand, man musste halt irgendwas Gelbes anhaben, es kamen Leute in komplett gelben Anzügen, gelbe Hemden, ich fand's, also ich fand es echt schön. Und wir hatten dann eben auch gelbe Luftballons und wir hatten schon 100 Stück und es war halt weiß Gott viel zu wenig. Und genau, da war das ein bisschen anders. Also da habe ich gar nicht verstanden, was so gesellschaftlicher Druck war, weil es einfach, ich habe das Gefühl, es gibt Weltreligionsdruck, weil wir irgendwie alles mitnehmen mussten. Und
ich meine, genau. Es ist ja auch eine andere Rolle, in der du natürlich auch warst, ne? Also wenn man die beste Freundin verabschiedet, ist es natürlich auch nochmal was anderes als im Konstrukt der Familie und als Sohn auf dem Dorf oder eben in Köln, ne? Das ist ja eben auch nochmal der Unterschied zwischen Stadt, Land. Hast du denn auch anders getrauert?
Ich glaube, ich trauere jetzt noch ein bisschen anders. Also Pia, für mich, also es war halt meine Lebensrealität. Mein Papa ist überraschenderweise sehr viel älter als ich. Da bin ich ja noch der Nachzögling, also meine Mathematik, ne? Hohe Mathematik.
Wahnsinn. Und Biologie auch noch.
Ja, auch das noch. Und das, wir sind hier keine Netflix-Serie mit Dark, also es war einfach ganz einfach Vater-Sohn. Und genau, ich bin ja Nachzögling, also meine Brüder sind so 10 Jahre älter als ich und mein Papa war halt schon 68, als er ist immer noch kein Alter zu sterben mit 68, aber ist jetzt irgendwie halt nicht Mitte 20. Und ich vermisse meinen Papa jetzt auch noch bei vielen Situationen. Den letzten Artikel, den ich geschrieben habe, ich nochmal erwähnt, dass er einfach stolz auf mich wäre. Das weiß ich auch. Und je nachdem, wenn ich das lese und schreibe, dann muss ich auch nochmal so ein Tränchen verdrücken. Und bei meiner besten Freundin Pia ist es halt eben so, dass ich da halt öfter denke, so, also auch gerade in der Anfangszeit, so krass, weil die hätte, ne? Wir waren ständig bei Starbucks trinken. Sobald ich bei Starbucks reingehe, muss ich an sie denken. So, die wäre halt irgendwie jetzt da. So, wahrscheinlich hätte sie jetzt ein Kind und dann wäre ich wahrscheinlich Patenonkel. Und also das ist nochmal so ein anderes Präsent haben, als mein Papa immer präsent haben. Also deswegen ist das so nochmal, auch jetzt nochmal ein anderes Gefühl, weil ich da halt irgendwie emotional... Ja, emotional ist vielleicht das falsche Wort, aber auf einer anderen Ebene mit Pia verbunden war, wie mit meinem Papa. Und deswegen war das Traurigkeitsgefühl ploppt jetzt, glaube ich, eher nochmal bei Pia öfter auf. Ja, aber sonst habe ich auch genau in der Zeit funktioniert. Also es war, ich wurde irgendwann nur noch MC genannt, Master of Ceremony. Und dann wurde halt eben auch da, ging es darum, und welche Musik wird gespielt, wer hält welche Reden. Ich musste ständig irgendwelche Reden schreiben, Reden halten. Ich musste englische Briefe von der Familie, die nicht kommen konnten, vorlesen. Ich musste mit der Botschaft telefonieren, damit die Leute einreisen dürften. Das war da irgendwie auch so...
Aber ja, eben auch funktioniert. Hat es da denn dann nochmal gedauert, bis du es realisiert hast? Also bis du begriffen hast, was da passiert ist und das auch akzeptiert hast? Weil ich meine, das klingt ja, du, wenn du das so erzählst und so runterratterst, was du alles gemacht hast, um was du dich alles gekümmert hast, denke ich die ganze Zeit so, du kannst ja überhaupt nicht begreifen, was in dem Moment passiert ist, weil du ja mit so vielen Dingen beschäftigt bist.
Ja, würde ich auch keinem anderen glauben. Ich, gleichzeitig war das auch so, also sie war hirntot. Und ich weiß, was das bedeutet, nämlich eins von 1 Million oder sogar von 10 Millionen. Also die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr gering, dass überhaupt jemand aufwacht. Und wenn halt das Gehirn so wenig Sauerstoff bekommen hat, dass es einfach auch nicht mehr, also Hirntod heißt tot. Und deswegen war das für mich eigentlich schon so klar. Ich habe sonntagsabends einen Anruf bekommen. Da habe ich das nicht so ganz realisiert. Da musste ich auch nochmal eine meiner Lieblings-Sex in the City-Folgen schauen, wo es auch um Tod geht und Mirandas Mama stirbt und so. Und die Nacht habe ich auch gar nicht so schlecht geschlafen und weiß natürlich, als ich morgens im Bus zur Uniklinik saß, ich bin sehr, sehr früh hingefahren und dann, als ich sie dann da liegen gesehen habe, habe ich es sofort realisiert und da war ich auch eher darüber genervt, dass es manche Leute nicht realisiert haben und so getan haben, als würde sie nur schlafen und ich denke so, nein, Hirntod ist die Diagnose, wir haben mit ÄrztInnen gesprochen, sie schläft nicht und sie wird auch nicht mehr aufwachen und ich würde mir sogar wünschen, dass es schneller zu Ende geht als... Ja, es hat dann einfach 2 Tage gedauert und in der Zeit war es einfach auch nur so anstrengend und Genau, aber ich wurde angesprochen am zweiten Tag von einer Freundin von ihr, die mich an dem Tag erst kennengelernt hat, warum ich so rational und kühl wäre. Mhm. Wir saßen vor der Uniklinik und haben eine kurze Pause aus dem stickigen, gelb getünchten Raum gemacht. Und dann meinte ich auch so, ja, ich werde trauern und ich habe auch sehr viel geweint. Das ist dann irgendwie ein halbes Jahr später aufgeploppt. Also der Dezember danach, der war sehr anstrengend irgendwie für mich, 2016. Aber so in dem Moment, ja, haben dann Leute, waren auch irritiert von meinem Verhalten. Und das kann ich auch verstehen. So, es gibt ja dann, viele Leute verbinden sofort mit Trauer. Das bedeutet traurig sein, auch wenn man die 5 Phasen der Trauer irgendwie alle mal gehört hat. Aber wenn dann irgendwie jemand ist, den irgendwie alle von Fotos kennen und es gab sehr viele Fotos von uns, die irgendwie bei Social Media gelandet sind, also auch die Leute, die den ich noch nicht kannte, wussten irgendwie, wer ich bin und so. Und wenn dann irgendwie der dann die ganze Zeit nur rumläuft und mit ÄrztInnen spricht und keine einzige Träne verdrückt und eher manchmal auch so genervt aussieht, dann irritiert das Menschen auch nochmal, weil Trauern und gesellschaftlicher Norm halt oft weinen ist.
Und da, aber ich glaube, es ist wichtig auch nochmal zu sagen, dass es da halt eben kein richtig oder falsch gibt. Ich glaube, viele Menschen denken, so trauert man richtig und das ist falsch, sondern es gibt halt unterschiedliche Trauertypen auch. Es gibt die Menschen, die emotional sind und die weinen und gar nichts anderes können. Und es gibt auch die Menschen, die einfach rational sind und es gibt die Menschen, die dann anfangen zu handeln und alles organisieren. Und das bist ja eher so ein bisschen du und das ist auch völlig in Ordnung, weil ja jeder Mensch auch anders durch sein Leben geht, andere Entscheidungen fällt in Bezug auf Job, in Bezug auf Beziehungen, in Bezug auf alles. Und so ist es bei der Trauer halt auch, ne? Wir sind halt alle ganz, ganz unterschiedliche Menschen und Trauer hat halt ganz unterschiedliche Facetten und auch die, ja, die Möglichkeit, irgendwie damit umzugehen. Hat sich denn, nachdem irgendwie ja zwei Menschen plötzlich auch gestorben sind und früh gestorben sind, hat sich dein Blick aufs Leben dadurch verändert irgendwie?
Ja, also das ist oft situationsbedingt, wenn man denkt, also damals sofort, so krass, mitten aus dem Leben gerissen und keiner wusste es und umfallen tot. Und damals hat also, okay, was machen wir eigentlich hier? Und ich lebe schon mein Leben, dass ich denke so, okay, ich stürze mich nicht in Schulden rein oder so, aber es ist für mich so, viele meiner Familie sind früh gestorben, also leben nur noch wenige in meiner Familie, alle sind sehr, sehr früh gestorben, mein Onkel, meine Großeltern und. Dass ich wirklich schon so denke, so okay, ich mache was für die Altersvorsorge, natürlich, aber ich habe jetzt auch in diese komischen NTFs und so investiert und habe da Freunde, die mich da unterstützen. Gleichzeitig werde ich, wenn ich in Rente gehe, kein Millionär sein, wie das andere machen oder eine 500.000 auf der hohen Kante oder so haben, weil ich mir denke so, ich möchte jetzt leben so, ich reise jetzt sehr viel, ich gehe jetzt sehr oft ins Kino, ins Theater und, weil ich immer denke so, sollte ich auch mal irgendwann umfallen, dann ist noch genug für meine Beerdigung da, das kostet sehr viel Geld, das weiß ich aus Erfahrung, ich habe keine Schulden, ich hinterlasse keinem irgendwas Böses und auch für meine Patenkinder habe ich schon was vorgesorgt und so. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, warum jetzt irgendwie viel sparen? Das ist so mein Lebensstil. Und das ist, auch da gibt es keinen richtigen Fall. Ich habe das mit meinem besten Freund, der lebt eine ganz andere Strategie. Aber ich habe einfach so für mich entschieden, so, das hat viel für mich gemacht, viel für mich, aber viel auch mit mir gemacht, dass ich da auf jeden Fall ein bisschen anders aufs Leben blicke und da jetzt nicht jeden Tag predige, oh, es könnte sofort morgen mein letzter sein, das habe ich jetzt auch nicht. Aber es ist schon nochmal so ein realistisches Ding. Ich will jetzt leben und jetzt alles schön haben. Und wir arbeiten eh, bis wir umfallen. Wir kriegen eh keine Rente mehr in unserem Alter. Dass ich mir denke, so,
sag das nicht, völlig anderes ja, Thema.
Genau, aber dass ich mir so denke, so ja, es kann echt schnell vorbei sein, ohne Angst machen zu wollen. Mhm. So, das heißt nicht, dass man jetzt denkt, so Gott, das ist immer der Leber, ist erst der letzte Tag, finde ich halt auch schwierig. Also wir sollen keine Menschen vor den Kopf stoßen. Mhm. Ich glaube trotzdem daran, nicht mit jemandem, den man mag, in Streit auseinanderzugehen und zu schlafen oder so, das jetzt auch nicht. Aber ich finde, so den gesunden Mittelweg zu haben, zu wissen, so okay, das Leben ist endlich. Und viele denken auch, dass das der Tod das Gegenteil vom Leben ist, was ja auch einfach nicht stimmt, sondern der Tod ist das Gegenteil von der Geburt und was dazwischen ist, sollten wir irgendwie gut genießen und ja, zu allen Menschen nett sein und dann irgendwie zu wissen, so okay, genau, es ist endlich und es kann früher kommen, als man denkt und dann einfach das Leben zu genießen. Was für mich heißt, es jetzt zu genießen, was für andere Leute heißt, irgendwie gut zu sparen und in der Rente zu genießen.
Ich glaube, dass das ein Großteil der Menschen in unserer Gesellschaft macht, ne? Und auch eben glaubt immer genau dieses, wenn ich dann mal in Rente bin. Also das ist so ein bisschen immer so Life-Goal oder Meilenstein. Und es hat sich bei mir tatsächlich auch schlagartig verändert, weil mein Vater hat immer gesagt, wenn ich mal in Rente bin, mache ich dieses, dann mache ich jenes und dann mache ich noch Folgendes. Und mein Vater ist mit 58, also nicht gut gelebt und beim dritten Herzinfarkt einfach umgefallen und tot gewesen. Aber der hat seine Rente nicht erreicht. Und das ist exakt genau das, was du sagst. Das heißt jetzt nicht, dass ich jeden Tag panisch rumlaufen muss und denke, ich muss heute alles regeln und alles gemacht haben. Darum geht's ja auch nicht. Aber ein Bewusstsein dafür zu haben, was will ich eigentlich auch von meinem Leben, ne? Was will ich, auf was will ich zurückblicken, wenn ich dann da liege? So. Und darum geht's dann, glaube ich, tatsächlich auch.
Ja. Es gibt ja die Studie, die wirst du mit Sicherheit auch ganz oft gehört haben, was sagen Menschen auf dem Sterbebett, was sie bereuen, dann heißt es immer so, ich bereue das und das nicht getan zu haben. Da bin ich auch immer ein bisschen, ich bin ja auch Wissenschaftler, ein bisschen skeptisch gegenüber, weil ich finde, alle sagen so, dass ich das und das und das und das nicht getan habe. Blödes Beispiel, eine Bank ausgeraubt haben, hätte ich damals keine 1 Million gehabt. Und aber die Folgen, die man damit hat, sind ja auch schwer. Klar kann ich auf dem Sterbebett sagen, hätte ich mal alles anders gemacht. Mhm. Aber es sind ja auch irgendwelche Konsequenzen, die jedes Handeln mit sich bringt. Und da irgendwie den Mittelweg zu finden, genau das zu sagen, worauf möchte man zurückblicken, wenn man mal da liegt, zu sagen, ja, es hat irgendwie, wir sind eingestiegen mit, das Leben ist auch oft genug scheiße, ist es auch. Und gleichzeitig möchte ich doch, wenn ich da irgendwie liege, zu wissen, so, es war auch sehr oft einfach schön. Und ich habe viel gelacht, ich habe viel erlebt und habe genau das gemacht, worauf ich Lust hatte. Und wenn viel erlebt heißt, ich habe den ganzen Tag am Sofa gelesen und Netflix-Serien geguckt oder wie es bei uns heißt, irgendwie viel zu arbeiten, unterwegs zu sein, Spaß zu haben, zu jedem seine eigene Messlatte.
Ja, und manchmal geht es tatsächlich ja auch, ich finde es ganz schön, diesen metaphorischen Schreibtisch des Lebens anzugucken und einfach immer mal wieder aufzuräumen, nämlich nicht, was habe ich getan, welches Land habe ich bereist und habe ich eine Bank überfallen oder nicht, sondern eher zu gucken, was sind meine zwischenmenschlichen Kontakte und vielleicht auch Konflikte oder Streitigkeiten, habe ich das versucht zu klären, weil das ist nämlich meistens eher das, was man bereut auch voll oft, dass man sagt, ah, Mist, da war doch jemand, mit dem habe ich mich irgendwann mal verstritten und irgendwie habe ich das nie geklärt. Das sind eher so manchmal so ganz kleine Momente. Also die wenigsten liegen da und denken, ich war nie, bin ja nie nach Bali gereist oder so. Sondern da war doch mal damals meine beste Freundin, mit der habe ich mich wegen einer Kleinigkeit zerstritten und ich habe das nie geregelt oder nie geklärt. Und ja.
Verstehe ich total. Gleichzeitig muss ich da kurz einhaken. Sehe ich auch so. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass man auch manchmal gütig sein muss. Ich habe das mit meinem Papa nämlich genauso erlebt. Ich hatte keine sehr schöne Kindheit und es war nicht alles so rosig. Und dann wurde ich auch schon gefragt irgendwie, genau als er gestorben ist, habt ihr das mal klären können? Haben wir nie. Und wir haben nie darüber gesprochen. Ich weiß, mein Papa wäre stolz auf mich gewesen. Mein Papa hat mich geliebt. Es gab Lebensumstände bei ihm im Leben, die haben mir bewiesen, dass er mich liebt. Und dann habe ich so bewusst gesagt, so ja, es ist auch okay, dass wir da nie drüber gesprochen haben. Es ist jetzt auch okay, dass ich dann nie wieder mit ihm drüber sprechen werde, weil ich für mich die Akzeptanz bekommen habe. Es gibt Gründe, warum wir da nie drüber gesprochen haben. Sei es darum, dass er nie so reflektiert gewesen ist oder sei es darum, dass er sich nie hätte entschuldigen können, weil er einfach die Kraft dafür nicht hatte, weil er hätte eingestehen müssen, dass er ein Arsch war. Und dann halt genau die Möglichkeit zu haben, sich einfach selbst zu vergeben und zu sagen, so okay, jetzt ist der Tod eingetroffen, da gab es irgendeinen Konflikt, aber tief in mir war ich, okay, wir haben uns geliebt und jetzt haben wir diesen Konflikt zwar nie geklärt, aber das kann halt eben auch passieren. Also ich mag das Bild des Schreibtischs und auch aufzuräumen und meine Sachen zu klären. Und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass man in jedem Schreibtisch so eine Kruschelschublade hat, wo man ganz viele Sachen reinschmeißt. Und denkst, oh Gott, die mache ich morgen. Morgen wirklich. Ja. Morgen wirklich, passt jetzt der Stift noch rein und dann geht die Schublade schon mal mehr auf. Ja.
Oder zu, ja. Auch nicht mehr. Ne?
Genau.
Aber ich glaube, es geht auch nicht um Vollständigkeit und wirklich zu sagen, ich habe immer alles aufgeräumt und immer alles geklärt, weil da hast du recht, das geht nicht und das muss auch nicht sein. Aber es geht, ich wollte damit nur sagen, es geht, glaube ich, eher darum, dass man auf zwischenmenschliche Dinge zurückguckt als auf materielle Dinge oder eben, was habe ich erlebt oder welchen Job habe ich gemacht oder habe ich da immer irgendwie die richtigen Entscheidungen gefällt.
Total.
Sondern vielleicht eher eben so all das, was zwischen Menschen passiert und passiert ist. Aber ich bin ganz bei dir. Ist auch völlig okay. Und man muss da, glaube ich, ja, so einen Frieden mitfinden, tatsächlich auch zu sagen, man konnte nicht immer alles klären. Vor allem, wenn der Tod plötzlich kommt, dann sowieso nicht. Hast du unabhängig von Reisen und dein Leben genießen, ins Theater gehen, ins Kino gehen, hast du für dich persönlich einen Wunsch für dein Leben?
Glücklich sein, ist ein ganz einfacher Wunsch. Und ganz einfach, ich habe eine unfassbar süße Nichte, mein Patenkind. Und ich möchte einfach, dass es ihr an nichts fehlt und ihr gut geht. Und ich möchte ihr zeigen, dass die Welt größer als die Eifel ist, und möchte mit ihr Sushi essen gehen und möchte ihr New York, meine Lieblingsstadt, zeigen und so. Möchte aber auch, wenn sie sagt, so, ich möchte aber lieber in der Eifel in den Fußballverein eintreten, und dann will ich auch jeden Sonntag in die Eifel fahren und schreien, das war Abseits! Und genau, das ist so neben glücklich sein, und das habe ich eben schon gesagt, nett zu allen Menschen zu sein, weil ich glaube einfach, dass es keine bösen Menschen gibt. Fun Fact, außer natürlich Hitler, Putin und Joe Gerner. Es gibt böse Menschen, aber grundsätzlich
Schöne Auflistung.
Ja, diese drei Menschen darf man auf gar keinen Fall vergessen. Es gibt auch noch ein paar mehr, aber so nett zueinander zu sein und irgendwie, wenn man da liegt und zurückblickt, halt zu sagen, okay, ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen, und einfach Menschen verletzen Menschen, das gehört dazu, das machen die auch unbewusst, aber dass man sagt, so, okay, ich habe das nicht wissentlich getan, irgendwie Menschen verletzt, und darüber glücklich zu werden, ja, und zu wissen, dass es Greta gut geht, das ist so mein Wunsch.
Schöne Ziele, schöne Wünsche. Im Übrigen das nur nochmal Fun Fact, weil du gerade Joe Gerner erwähnt hast. Ich kenne Leute, die tatsächlich bei oder für GZSZ gearbeitet haben. Und der Schauspieler ist aber dafür im echten und wahren Leben einer der nettesten Menschen, den es überhaupt gibt.
Total. Er wurde auch gut gefeiert, weil er letztes Jahr, glaube ich, dann 40 Jahre Joe Gerner spielt oder so. Der war dann damals ganz groß.
40?
In
30?
Ich weiß nicht.
Es ging doch irgendwann in den 90ern
los. Ich weiß es nicht.
Aber guck mal, irgendwie ist es doch interessant, dass wir mit gute Zeiten, schlechte Zeiten enden, weil
das du in mein Herz gesehen hast, oder?
Ja, ein bisschen schon.
Das
ein
stimmt.
Bisschen habe nicht nur ich in dein Herz gesehen, sondern auch die Leute, die diese Folge hören. Aber nee, weil wir am Anfang ja auch gesagt haben, es ist zwar irgendwie, wenn man über den Tod redet, dann ist es traurig, so, dann ist es manchmal auch schwer, aber viele Dinge im Leben sind auch einfach gut. Und manchmal lernt man im Tod oder durch den Tod ja auch eben nochmal gute Dinge fürs Leben, fürs eigene Leben. Also von daher, mein lieber Andreas, ich sehe in dein Herz.
Es gibt gute und es gibt schlechte Zeiten.
Es war so schön, dass du da warst. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Fenster oder Gang? Der Podcast von und mit Benny Bauerdick. Über das Leben, Liebe, Kummer, den Tod, Selbstzweifel und Ängste. Wünsche, Anregungen, Fragen, Kritik oder Ideen? Immer her damit. Über Instagram oder per Mail an post@bennybauerdick.de.